Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Annika.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias. Wie geht's dir?
Gut, es ist wieder Briefezeit.
Juhu.
Hast du es dir bequem gemacht?
Ja.
Einer der letzten Briefe, die du vor dem Kamin, bevor es zu warm wird, verbringen wirst?
Ja, das wird noch länger kalt bleiben. Wir nehmen ja nicht mehr einmal im Monat einen Brief auf oder einmal alle Jubeljahre lang, wie es vielleicht auch mal eine Zeit lang war.
Sondern wöchentlich.
Zweiwöchentlich.
Ja, da draußen gib mir noch ein bisschen. Irgendwann kriege ich eine dazu, dass wir auf wöchentlich, wenn wir hier fulltime bei Auenland Productions angestellt sind, dann können wir hier wöchentlich einen Brief raushauen.
Dann habe ich damit gar kein Problem.
Ja, eine etwas kuriose Situation, vor der wir jetzt stehen.
Ja, in vielfacher Hinsicht.
Ja, also eigentlich sitzen wir ja gerade.
Ja. Ist vielleicht auch besser, dass wir uns hingesetzt haben für diesen Brief.
Aber nicht nur, dass es im Deutschen ja kein Datum dazu gibt, gehört ja eigentlich Brief, also abgedruckter Brief 29 und 30 zusammen, kommen aber eigentlich voraussichtlich, wenn man dem englischen Glauben nach kann, wenn man dem englischen Brief folgen kann, oder der englischen Ausgabe, nach Brief 31.
Ja, da hat irgendwer gepennt, glaube ich.
Das
besprechen wir dann aber in der Folge zu Brief 31.
Okay, damit wir auch da was zu besprechen haben. Bringt uns jetzt natürlich bei der historischen Einordnung ein bisschen durcheinander.
Ja, ganz kleines bisschen.
Weshalb wir gesagt haben, okay, wir klammern dann in der Einordnung Brief 24 einfach oder den 24. Juli, aus. Das besprechen wir dann einfach bei Brief 31. Gehen jetzt heute bis zum 25. Juli, so viel sein, können wir ja schon mal verraten.
Ja.
Und haben uns dann nämlich auch überlegt für Brief 30, dass dann ja eigentlich keine historische Einordnung mehr gibt, weil er ja am gleichen Tag geschrieben wurde, dass wir da einmal du einen historischen Augenfokus auf das Thema Rassengesetze und besonders Aria-Nachweis legen wir es und ich einfach mal die Firma Rütten und Löning, die auch durchaus interessant ist, einen Blick drauf werfe und dass wir da also auch eine historische Einordnung haben, die dann halt einfach nur zwei Schlaglichter hat.
Ja, jetzt hast du natürlich das Thema schon komplett gespoilert, was ganz gut ist, finde ich, zum Einstieg, dass man einfach gleich weiß, wo man ist. Und ich finde auch, dass die Stimmung ist ja schon spürbar seit einigen Briefen. Also, ne, was wir in der historischen Einordnung haben und so, wo das hinsteuert. Und ich glaube, wir dürfen die Allgemeinbildung voraussetzen, dass bekannt ist, wann der Zweite Weltkrieg startet.
Ja.
Und ich glaube, letztes Mal oder vorletztes Mal war das, wo du so prägnant gesagt hast, ich glaube, es war irgendwie sowas in Richtung, ich sag mal, so schöner wird's nicht. Oder sowas sagtest du. Das fand ich sehr passend.
Es wird ja auch erstmal nicht schöner.
Nee.
Aber wir haben hier noch Briefe, an denen wir uns langhangeln können. Sie werden nicht ausschließlich vom Krieg handeln.
Genau.
Also auch da werden wir hoffentlich das ein oder andere Schöne noch rausziehen können.
Ja.
Das werden die nächsten Briefe zeigen.
Und ich glaube auch, dass es uns hoffentlich gelingen wird, das ist zumindest mein Anspruch, dass wir auch aus den Briefen, die in sehr düsteren Zeiten geschrieben werden, es ist halt Tolkien, ne? Dass wir auch da vielleicht Mutmachendes rausziehen können und Dinge, wo man sagt, es ist nicht alles verloren. Und das ist halt einfach, da haben wir einfach das Glück mit unserem Lieblingsautor, dass das halt einfach jemand ist, der nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt und sagt so, alles ist Kacke.
Würde ich sagen, legen wir auch gleich los.
Ja.
Mit den Metadaten.
Mhm.
Gerade schon gespoilert, der 25. Juli 1938. Auf dem ist in der englischen Ausgabe dieser Brief datiert. Ein Montag, das heißt, wir können davon ausgehen, wenn in Oxford sonntags die Post nicht ausgetragen wird, dass sich Tolkien mindestens einen Tag über diesen Brief Gedanken gemacht hat. Ist ja natürlich auch nicht zu vernachlässigen, so eine Information, also dass er nicht wie manchmal morgens den Brief bekommen hat und abends postwendend geantwortet hat.
Ah, so meinst du, ja. Mhm.
Sondern, dass er den Brief bekommen hat und dann das erstmal sacken lassen, in Anführungszeichen.
Mhm.
Ort ist keiner angegeben. Da Tolkien aber mehr oder weniger zu Hause war, gehe ich jetzt davon aus, dass in der Northmore Road 20 war. Adressat ist Stanley Unwin. Und die Besonderheiten an diesem Brief ist, dass es einen Auszug, eine kurze Einordnung durch Carpenter gibt. Und dass dieser Brief eigentlich ein beigelegter Brief zu zwei anderen Briefen ist, wovon einer dann Brief 30 ist, den wir dann in der nächsten Folge besprechen werden.
Genau. Ja, zur kurzen Einordnung. Du hattest ja schon gesagt, das ist ein Auszug. Das ist es auch nach wie vor in der Neuauflage in der englischen. Es ist nichts hinzugekommen. Also zumindest nichts, was mir jetzt aufgefallen wäre. Und ja, gehört zusammen zu Brief 30. Das hatten wir jetzt auch schon gesagt.
Wie alt ist Tolkien denn?
Tolkien ist nach wie vor 46 Jahre alt. Genau. Das war's zur kurzen Einordnung.
Ja.
Die Zusammenfassung spoilert wahrscheinlich auch alles, weil so lange ist der Brief ja nicht.
Spoilert eigentlich gar nichts. Also es geht einfach, wie gesagt, in diesem Brief um eine Beilage an Stanley Unwin zu den zwei Briefen, die Tolkien mitgeschickt hat. Und da geht es halt eben um die eingangs erwähnte Bestätigung der arischen Abstammung, wo Tolkien einfach kurz Bezug drauf nimmt und natürlich auch sagt, also er würde gerne eine Antwort schicken, die sich gewaschen hat.
Mhm.
Aber er kann natürlich nicht so schreiben, dass der Verlag da irgendwie in die Bredouille kommt.
Der britische Verlag.
Der britische Verlag. Und überlässt es deshalb Alan and Unwin, beziehungsweise in diesem Fall Stanley Unwin, welchen der beiden Briefe, die er mitschickt oder die er mitgeschickt hat, dann weiterzuleiten.
Ja, ich glaube, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was das gehört ja eigentlich auch zur Einordnung, Zusammenfassung vorab. Vielleicht Info, was eigentlich ausschlaggebend ist. Also es wird von einem deutschen Verlag, der den Hobbit übersetzen möchte, ins Deutsche ein Aria-Nachweis vom Autoren gefordert.
Aufgrund der neuen Gesetze in Deutschland.
Genau, und das ist die Reaktion darauf. Okay, hast du was zum Wetter?
Ja, ich habe natürlich auch ein Wetter dabei. Kein Regen, wirklich kein Regen. 0,0 Milliliter. Oxford hat den Schirm also einen freien Tag spendiert. Sehr zum Leidwesen aller, die gerne dramatisch durch Nebel stapfen. Dafür gab es 4,5 Stunden Sonne, genug, um kurz Optimismus zu üben, aber nicht genug, um ihn zur Gewohnheit werden zu lassen. Temperaturmäßig angenehm bis 23,3 Grad am Tag, runter nachts auf 13,3, im Mittel also 18,3 Grad. Also klassisch, morgens Jacke, mittags mutig, abends wieder vernünftig.
Sehr schön. So ein Mitt-Juli-Tag oder schon fast End-Juli-Tag, müsste man ja eher sagen.
Ja.
In Oxford. Ach, schön.
Da sind aber 4,5 Stunden für so einen Sommertag echt nicht viel.
Ja, da wäre schon noch Luft nach oben, ne?
Ja, aber auch kein Regen. Die Regenschirme hatten frei.
Das finde ich sehr schön.
Gut.
Gut, dann tauchen wir in den Brief ein.
Jawohl.
Der beginnt ja schon mal ganz gut. Also was heißt Beginn? Wir haben keinen Beginn und wir haben kein Ende. Wir haben noch nicht mal eine Anrede. Also es ist.
Und wir haben noch nicht mal das Auslassungspünktchen.
Genau. Das heißt aber auch, ohne Auslassungspunkte können wir davon ausgehen, dass zumindest dieser Part am Stück so im Original drin ist, also im Brief auftaucht und dass halt davor und danach was weggelassen wurde.
Und jetzt kommt mein obligatorischer Spruch. Vielleicht sollte ich mir den einfach mal aufs Soundboard legen.
Oh je.
Ich wüsste natürlich schon gern, wie der Brief in Gänze ausgesehen zu haben. Nur um dann beim nächsten Mal, wenn ein Brief in Gänze ist, ja, den hätten sie aber auch ruhig kürzen können. Aber so ist das.
Schön, dass wir auch in diesem Podcast Running Gags haben. Das finde ich super. Ja, das stimmt. Aber gerade bei diesem Brief würde es mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Aber ich will nicht meckern. Ich bin froh, dass wir den nächsten Brief fast in Gänze vorliegen haben.
Da fehlt nur sie Arsch, aber... Spoiler. Kommen wir im nächsten Brief zu.
Ich bin sehr gespannt, was du rausgefunden hast. Welches Rabbit Hole hat dir das eröffnet? Okay, ich will es gar nicht wissen. Das gehört zu Brief 30. Jetzt sind wir in Brief 29. Ja, ich stelle gerade fest, so beim Durchblättern und drüberlesen, wir haben ja eigentlich alles schon gesagt. Kommen wir also zur historischen Einordnung.
Ja.
Okay.
Nee, Erstperson im Brief.
Ja, stimmt. Okay. Aber vielleicht können wir ja gleich den ersten Absatz schon mal irgendwie zitieren.
Sehr gerne.
Ich finde nämlich, da brauchen wir gar nicht viel rumzurabern und ich finde, Tolkien bringt das einfach so wunderbar auf den Punkt. Zitat: I must say, the enclosed letter from Rütten und Löning is a bit stiff. Do I suffer this impertinence because of the possession of a German name? Or do their lunatic laws require a certificate of Irish origin from all persons of all countries? Zitat Ende.
Zitat: Ich muss sagen, dass der beiliegende Brief von Rütten und Löning ein starkes Stück ist. Muss ich mir diese Unverschämtheit wegen meines deutschen Namen bieten lassen? Oder müssen nach ihren Wahnsinnsgesetzen alle Menschen aus allen Ländern ein Zeugnis über ihre arische Abstammung beibringen? Zitat Ende.
Vielen Dank. Also ich finde den gleich im ersten Satz, also das Ende vom ersten Satz schon so spannend, weil es ja im Original heißt, is a bit stiff, was ich jetzt vielleicht mit bisschen steif oder sowas übersetzt hätte, was aber überhaupt nicht passt. Und in der deutschen Übersetzung heißt es ja dann ein starkes Stück, was es ja viel besser auf den eigentlichen Punkt bringt.
Ja, es ist ja auch ein starkes Stück.
Ja, aber ich habe mich halt gewundert, als ich es nochmal jetzt im Englischen gelesen hatte, halt dann, oder bin ich da so ein bisschen dran hängen geblieben an diesem a bit, also ein bisschen und dann stiff. Also das fand ich so, dachte ich, okay, Professor Tolkien. Weil der Rest des Briefes lässt ja schon seine Empörung deutlich spüren. Also es ist ja völlig klar, dass er das nicht abtut oder dass das für ihn halt nur so ein bisschen verwunderlich ist oder so. Was ja mit diesen Wahnsinnsgesetzen, das bringt es ja schon so gut irgendwie auf den Punkt, wie er das sieht, ne? Das ist für ihn etwas, das geht gar nicht.
Ja.
Und auch diese Empörung und vielleicht auch diese Nachfrage, ich weiß gar nicht, ob das eine rhetorische Frage ist oder ob er von Stanley wirklich gerne eine Antwort drauf hätte, wie er das einschätzt oder ob er als Verleger da vielleicht irgendetwas weiß, ob er halt jetzt wegen seinem ursprünglich deutschen Namen da irgendwie das nachweisen soll oder ob es halt bei allen Personen in allen Ländern so ist.
Ich kann es nur interpretieren, wie ich es wahrgenommen habe. Für mich war das eine Floskel, eine ernst gemeinte Floskel, aber so, ne, oder muss jetzt hier demnächst jeder irgendwie die Schuhe abputzen, wenn er reinkommt?
Ja.
So, also jetzt eine...
Schon als rhetorische Frage.
Genau.
Ja, ja. Ja, so hatte ich es auch erst gelesen und als ich es dann nochmal und nochmal mehr durchgelesen habe, dachte ich, könnte aber auch so ein ehrliches Interesse sein, vielleicht auch so eine Mischung so. Es ist halt, er ist halt total empört darüber. Es kann ja wohl überhaupt nicht sein, was für eine Impertinenz oder Unverschämtheit oder wie es übersetzt ist. Und aber gleichzeitig auch dieses, ja, es wäre aber wirklich mal interessant zu wissen, ob das halt für alle gilt oder jetzt nur für deutsche oder deutschstämmige Namen oder irgendwie sowas. Ja.
Ja, wobei ich es halt interessant finde, dass er es, wo du es jetzt gerade gesagt hast, dass er es auf seinen deutschen Namen bezieht.
Mhm.
Also ich bin gar nicht auf den, ich hätte das gar nicht so verstanden. Also du hast recht, also nachdem du es gerade nochmal so betont hast, sehe ich das auch so. Aber ich finde es interessant, wenn dem so ist, dass Tolkien glaubt, nur wegen seines deutschen Namens einen Arier-Nachweis zu geben und nicht, dass eigentlich ja wirklich jeder, egal was für einen Nachnamen er hat.
Ja. Und wenn er indisch ist oder so. Ja, ja.
Dann wäre vielleicht die Frage sinnvoller gewesen, in Anführungszeichen, ob er trotz seines deutschen Namens einen Arier-Nachweis geben müsste.
Ja.
Aber so wie es jetzt hier steht und so wie ich es gerade verstehen kann, ist das so, muss ich jetzt nachweisen, dass mein deutscher Name auch wirklich deutsch ist?
Mhm. Ja, wobei das ja auch wieder so eine Diskussion ist, die wahrscheinlich...
Oder, ganz kurz, arisch, nicht deutsch. Also
das, genau, das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus, weil, keine Ahnung, alle jüdischen Menschen, die in Deutschland leben und einen deutschen Pass haben, sind Deutsche. Punkt. Und um die geht's ja. Das ist ja der Inhalt auf das Gesetz und die genaue Gebung gehen wir ja in der nächsten Folge ein. Aber das ist ja der Kern, ne? Dass man dem jüdischen Volk jegliches Recht abspricht, irgendetwas zu tun. Da kommen wir nachher bei der historischen Einordnung auch noch auf ein paar Dinge zu sprechen. Aber ja, also ich finde es eine wahnsinnig spannende Passage hier gleich. Also das, was wir haben als erstes, es ist ja nicht der Anfang des Briefes, aber vielleicht steht da vorne auch, vielleicht musste hier wirklich jede Zeile gespart werden und dann steht da vielleicht nur lieber Stanley oder lieber Mr. Unwin oder so. Das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist halt schon echt krass, wie er sich halt auch damit befasst. Also man merkt einfach deutlich, dass sich Tolkien halt wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Weil wenn wir jetzt weitergehen im Brief, falls du zu dem Absatz nichts mehr hast.
Nee, also ja, es bleibt halt die Frage, auf was, also das wurmt mich jetzt natürlich gern zu wissen. Muss er es, glaubt er, er muss es, weil sein Name deutsch ist?
Ja.
Dass jeder deutsche Name nachweisbar sein muss?
Ja.
Dass er arisch ist? Oder ob er, wie gesagt, das ist so das...
Ja. Und weißt du, was ich so schräg dran finde? Ich wäre, bevor ich das irgendwo mal in seiner Biografie gelesen habe oder wann auch immer ich mich damit beschäftigt habe, dass der Nachname Tolkien von Tolkien und irgendwie halt aus dem Deutschen deriviert ist mal und sich dann irgendwie halt so verwachsen hat, als sein Urgroßvater oder was das war, nach England emigriert ist. Bis dahin habe ich mir nie Gedanken gemacht, wo der Name Tolkien herkommt. Das war für mich jetzt nichts irgendwie per se Deutsches, das ist jetzt nicht Müller oder Schneider. Das ist jetzt nicht Müller oder Schneider oder weißt du, irgendwie etwas, wo man jetzt auf Anhieb drauf kommt, dass das Deutsch ist. Deswegen, das ist für ihn, ihm ist das natürlich klar, halt auch als Sprachwissenschaftler, der sich ja auch mit der eigenen Familiengeschichte.
Also wenn Ani gerade ein wenig konfus reagiert, liegt das daran, dass wir Katzenbesuch haben und die natürlich Aufmerksamkeit haben möchte, aber wir wollen auch eine Briefefolge aufnehmen.
Genau, lieber Sepp, darf ich das bitte? Danke. Ja, also ich verstehe natürlich, dass Tolkien als Sprachwissenschaftler, der sich natürlich auch mit der Geschichte seiner und Herkunft seiner Familie befasst, auf den Gedanken kommt. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein deutscher Verlag wie jetzt hier Rutten und Löning bei einem Namen John Ronald Royal Tolkien auf den Gedanken kommt, das könnte ein deutscher Ursprung mal gewesen sein?
Das nicht, aber die Frage ist, glaubt Tolkien, also macht Tolkien diese Transferleistung oder nicht?
Scheinbar ja nicht, oder?
Und genau das ist ja die große Frage. Schreibt uns doch gerne mal, was ihr dazu sagt, an feedback@tolkiens-briefe.de oder bei uns im Discord-Auenland.chat. Da gibt's ja für jeden Folge einen eigenen Thread. Also da würde mich eure Meinung wirklich brennend interessieren. Ja. Also nicht würde nicht, sondern tut es. Bezieht sich Tolkien hier auf seinen Namen? Wobei er steht ja... Lass mich den Satz einfach nochmal im Deutschen...
Ja.
Wiederholen. So viel zum Thema, kurze Briefe sind ja schnell.
Mhm.
Zitat, muss ich mir diese Unverschämtheit wegen meines deutschen Namen bieten lassen? Komma.
Mhm.
Oder müssten nach ihren Wahnsinnsgesetzen alle Menschen aus allen Ländern ein Zeugnis über ihre arische Abstammung beibringen?
Mhm.
Zitat Ende.
Übrigens ist arisch bei dir auch in Gänsefüßchen?
Ja, hier dann in, ich glaube, das sind die französischen.
Diese einfachen.
Nee, die mit der Ecke zur Seite.
Ah, die habe ich nicht. Ich habe so ein, wie so ein...
Einfaches Hochzeichen.
Ja, genau. So oder so dürfen wir davon ausgehen, dass die von Tolkien sind. Das bestätigt schon allein Brief 30.
Ja.
Aber, ja.
Aber hier haben wir es ja nämlich.
Genau.
Ne, wegen meines deutschen Namens, ob er sich das bieten lässt, wegen seines deutschen Namens.
Ja.
Oder ob halt eben wirklich jeder.
Ja.
Depp.
Und ich finde, im Deutschen ist das auch nochmal... Also das ist mir jetzt gerade bei deinem zweiten Vorlesen erst so richtig aufgegangen. Dieses sich bieten lassen müssen impliziert ja zumindest im Deutschen, finde ich jetzt in dem Fall, dass es halt eben, weil er diesen Namen hat, muss er sich das bieten lassen, kommt jemand auf die Idee, ihn danach zu fragen. Also verstehst du, was ich sagen will? Ich krieg's gerade nicht gut formuliert.
Ja, nicht wirklich, aber...
Okay, also... Im Englischen heißt ja, Zitat, do I suffer this impertinence? Zitat Ende. Also das ist ja, to suffer heißt ja leiden. Also muss ich unter diesem Dings leiden, unter dieser Unverschämtheit aufgrund meines Namens?
Ja, also ich glaube, dass Tolkien hier, wenn wir jetzt die Sachen so zerdenken und sezieren, dass er sich halt, glaube ich, wirklich nicht sicher ist, ob er... Das jetzt wegen aus seiner Sicht deutschen Namens mit der großen Frage, ob die Deutschen gewusst hätten, dass es ein deutscher Name ist, Tolkien, bieten lassen, oder ist das etwas, was dieses Gesetz alle Menschen betrifft?
Ja, ja, ja.
Also, ich glaube, Tolkien ist sich hier nicht sicher.
Also, es ist irgendwie so eine Mischung, oder? Aus beiden. Also, finde ich, könnte es sein. Es kann einmal so eine rhetorische, sag mal, was denn das für ein Blödsinn? Und auf der anderen Seite aber ein ehrliches Interesse an der Weltlage, weil er ist ja auch ein sehr interessierter Zeitungleser, wie wir wissen. Also er nimmt das ja schon alles sehr bewusst wahr. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter oder vielleicht kommt da ja noch ein anderer Denkanstoß, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht hatten. Und ich meine, es ist halt nun mal so, wir können das jetzt hier sezieren, wie wir wollen. Wir sind einfach beide keine Sprachwissenschaftler, also ich meine.
Und selbst dann, also ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von Kontext fehlt gegebenenfalls.
Ja.
Und hier müssten wir dann halt einfach mit dem arbeiten, was da ist. Und es hat jetzt nicht mit Sprachwissenschaftlern zu tun, sondern einfach so, das ist eine zweideutige Aussage.
Ja, ja, das Inhaltliche schon. Mit Sprachwissenschaftlichkeit meinte ich eher so dieses mit dem, wie heißt es nicht, erdulden, gefallen lassen.
Bieten lassen.
Bieten lassen müssen, genau. Und suffering, also das sind für mich so Nuancen. Aber ja, ich glaube, wir zerdenken das gerade.
Ja, lass uns mal lieber weitermachen.
Ja.
Im nächsten Absatz hast du zwar nichts angestrichen, aber das fand ich sehr bemerkenswert, als ich mal ganz kurz reingeluschert habe in die, sag mal, englische Erstausgabe. Jetzt nicht Erstausgabe, sondern in der ersten Version, die rauskam. Weil da steht ja Bestätigung tatsächlich auch auf Deutsch drin. Ja.
Und kursiv und mit Fußnote. Und die Fußnote ist dann einfach die Übersetzung ins Englische. Weil du kannst ja nicht voraussetzen, dass die Lesenden im Englischen sofort wissen, was Bestätigung heißt. Die gehen ja nicht davon aus, dass wir das lesen.
Ja, aus dem Deutschen wieder hier mit den französischen Anführungszeichen.
Ah, so ist das also gekennzeichnet, dass es irgendwie anders ist.
Und kursiv.
Okay, spannend. Also irgendwelche Gänsefüßchen oder sowas hat es nicht. Es ist einfach nur kursiv und halt Deutsch. Und das fällt halt auf, allein schon durch das Ä, durch den Umlaut, ne? Im Wort. Genau, aber zum Inhalt, worum geht's? Tolkien sagt halt, dass er selber schon irgendwie, also er hätte gute Lust, das abzulehnen. Diese Bestätigung, von der er da eben schreibt, möchte die eigentlich gerne verweigern und auf die deutsche Übersetzung dann halt eben pfeifen, wenn die das so verlangen. Und würde halt so oder so in jedem Fall, bittet er aber drum oder möchte er ganz, ganz deutlich sagen, dass er ganz streng sich gegen jegwelche Deklarationen, die dann abgedruckt werden könnte, oder eine Veröffentlichung dessen irgendwie verwehrt. Also das, egal wie es ausgeht, so interpretiere ich diesen Satz, dass er halt auf jeden Fall ihm ganz wichtig ist, dass das nirgendwo öffentlich auftaucht oder irgendwie abgedruckt wird irgendwo oder sonst was. Wie auch immer sich Ellen und Unwin dann entscheiden sollten.
Ja, was ich mich nur gefragt habe, ich glaube, Tolkien hat diese Briefe ja per Schreibmaschine getippt, wie sie auf eine englische Schreibmaschine die Umlaute. Das ist mir schon bei Rütten aufgefallen.
Ja, stimmt. Rütten und Löning wird hier auch mit, also das Ü mit Umlaut geschrieben. Es kann halt immer sein, ich meine, wir kennen halt leider ja nicht die Briefe im Original. Das wäre ja noch das Allerschönste, mal so eine Faksimile-Edition zu bekommen. Es kann halt sein, dass es mit AE geschrieben wird und dann halt für die Veröffentlichung der Briefe als Buchform dann halt angepasst wurde.
Okay.
Oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, aber das ist jetzt wirklich
gepinselt.
Reine Spekulation. Genau, zwei Sachen. Auf die wäre ich jetzt noch gar nicht gekommen. Aber du hast völlig recht. Es kann natürlich sein, dass das einfach als A oder U geschrieben hat. Dann kommt das ja es ist ja dann auf Papier und dann nimmt er halt einfach einen Stift und macht da noch zwei Pünktchen drauf. Weil wir wissen halt, dass Tolkien sprachaffin war, auch was das Deutsche angeht. Also es wird ihm schon bewusst gewesen sein, wie man die schreibt.
Ja.
Und bei Rütten und Löning, also bei dem Verlagsnamen, das wird ja sicher einen Briefkopf gehabt haben, der die Anfrage vom Verlag, der an Ellen and Unwin herangetragen wurde. Und ich nehme an, dass Stanley Unwin einfach, also entweder wird dann in irgendeiner Form eine Abschrift gemacht haben, aber ich gehe eher davon aus, dass er Tolkien einfach den Brief mitschickt von Rütten und Löning, weißt du, dass er den jetzt nicht aufwendig kopiert hat oder so, sondern dass er einfach gesagt hat, hier hast du den Brief oder vielleicht eine Abschrift irgendwie für sich selber. Aber ich denke schon, dass der den Originalbrief aus Deutschland an Tolkien weitergeschickt haben wird. Und da wird er bestimmt irgendwo ein Briefkopf drauf sein.
Genau,
oder
also es bezog sich ausschließlich einfach auf die
Bestätigung.
Nee, auf die deutschen Sonderbuchstaben.
Genau. Also, das mit dem Verlagsnamen, da kam ich jetzt halt drauf, weil ich mir gedacht habe, okay, woher weiß Tolkien denn, dass die sich so schreiben? Aber gut, das weiß er dann vielleicht von dem mitgeschickten Brief. Und eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, nämlich A, die Möglichkeit, die du aufgemacht hast, er hat es einfach draufgemalt oder draufgeschrieben, ne, die Pünktchen. Oder, was ich mir vorstellen könnte, aber Disclaimer, reine Spekulation, dass Tolkien, der sich ja mit auch skandinavischen Sprachen in seinen Forschungen und so beschäftigt, dass er vielleicht halt auch eine andere, also weiß ich nicht, eine Schreibmaschine mit einer anderen Tastatur gehabt haben könnte, mit Umlauten.
Also für jemand, der 55 Pfund Preisgeld aus den USA dazu verwendet, die Arztrechnungen, die noch offenen sind, zumindest anteilig zu bezahlen. Mm. Stelle ich mir so die Frage, ich weiß, ne, natürlich kann jetzt Oxford eine Schreibmaschine da haben, die solche Sachen haben. Aber im Regelfall, das, was ich in der Recherche im Vorfeld gefunden habe, waren die meisten Schreibtische, die es in England gab, halt einfach nur komplett ohne Sonderbuchstaben oder so. Und was für mich vielleicht so ein wenig oder was dann purer Zufall wäre, wenn er nämlich AE geschrieben hätte.
Ja.
Ich meine, wenn du ein Ö haben möchtest, machst du OE.
Ja.
Und wenn sie, da hätten sie dann höllisch aufpassen müssen, weil bei Löning ist es halt wirklich OE.
Ja.
Und wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, AE wird zu Ä und OE wird zu Ö.
Hätten sie Löning falsch geschrieben, sozusagen, den Eigennamen, der ja mit OE sich schreibt, dann hätten sie den in der Buchausgabe mit Ö.
Ja,
ja, das stimmt.
Also egal, wir halten uns auch hier wieder zusammen Kleinigkeiten auf.
Das stimmt, aber ich finde die so spannend. Ich glaube aber, dass deine Theorie die wahrscheinlichste ist, dass er einfach Bestätigung geschrieben hat und dann zieht er das halt das Papier aus der Schreibmaschine, nimmt sich einen Schreiberling und malt da halt noch zwei Pünktchen auf das A. Einen Füller, einen Kugelschreiber, was auch immer er zu der Zeit genutzt haben wird.
Ja.
Eher Füller wahrscheinlich. Ja, also.
Falls jemand von 1939 schon gelebt hat und uns zuhört, wie habt ihr das denn so gemacht aus UK?
Opa! Also es gab doch auch irgendwo, war doch in irgendeiner Ausstellung, oder könnten wir jetzt natürlich auch nochmal in die Ausstellungskataloge gucken. Machen wir so.
Schreibmaschine, ne?
Ja, ja, also man weiß, welche Schreibmaschine er zu welcher Zeit genutzt hat. Er hat dann später eine neue bekommen, mit der er dann auch einen Großteil des Herrn der Ringe geschrieben hat, glaube ich. Aber das ist gerade so ganz gefährliches Halbwissen. Da.
Ey, das ist ein Viertelwissen höchstens.
Ja, höchstens. Also das ist sowas, das habe ich irgendwo schon mal gehört, gelesen, mich dafür interessiert und fand es irgendwie lustig, aber habe mich damit weiter nicht befasst. Aber letztendlich ist es, also das können wir auch immer noch zu Brief 30 nachreichen, sollten wir das in der Zwischenzeit rauskriegen oder sollte uns jemand etwas zusenden. Vielen Dank schon mal dafür. Aber ich würde eigentlich ganz gerne im Brief weiterkommen.
Go for it.
Genau, also wir waren ja dabei, wo waren wir? Genau, bei diesem sehr spannenden Satz, dass er sagt, in egal welchem Fall, also egal wie die Geschichte ausgeht, ob da jetzt ein Nachweis erbracht werden muss oder nicht, aber so oder so weigert er sich oder möchte halt unbedingt verhindern, dass das irgendwo im Druck auftaucht, also in der Öffentlichkeit oder wie auch immer.
Ja.
Mit der Erklärung, die folgt dann gleich im nächsten Satz.
Und den würde ich, glaube ich, also du hast hier eine Stelle zum Vorlesen angemerkt und ich würde ihn ganz gerne einfach um den ersten Teil des Satzes vor dem Doppelpunkt ergänzen.
Sehr gerne. Das hatte ich auch erst. Ich weiß nicht, ob du die Radierungen sehen kannst bei dir in deiner Ausgabe. Ich hatte dann den Eindruck, dass es vielleicht zu viel ist, weil der Brief ja eh nicht so lang ist.
In der heutigen Zeit ist das...
Okay.
Gut, wenn wir es halt einfach in Gänze.
Ja, ne? Prima, da bin ich sehr froh. Okay. Dann folgt auf diesen Satz bezüglich Druck. Zitat: I do not regard the probable absence of all Jewish blood as necessarily honorable. And I have many Jewish friends and should regret giving any color to the notion that I subscribed to the wholly pernicious and unscientific race doctrine. Zitat Ende.
Dann hole ich jetzt mal meine angesickte Stimme, Tolkien-Stimme raus. Zitat: Ich betrachte das wahrscheinlich nicht vorhandensein jüdischen Blutes nicht unbedingt als eine Ehre. Ich habe viele jüdische Freunde und würde es bedauern, irgendeinen Grund zu der Auffassung zu geben, dass ich dieser ganz und gar bösartigen und unwissenschaftlichen Rassenlehre beipflichte. Zitat Ende.
Bäm.
Ja, das war's mit dem Brief.
Da kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Part, aber ja, alles gesagt, ne?
Ja, also kannst du so nehmen.
Ja.
Kannst du das wahrscheinlich noch wegstreichen, bei mir zumindest. Würde ich sofort unterschreiben.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht wüsste, ob Freunde, die ich habe, jüdisch sind, weil es mir einfach egal ist, welchen Glauben jemand praktiziert.
Ja.
Das soll bitte jeder so machen, wie die Person es für richtig erachtet. Aber ich finde es einfach ein unglaublich starkes Statement.
Ja.
Also beides. Sowohl die Tatsache, dass das Nicht-Vorhandensein irgendwie etwas Gutes sein sollte.
Ja.
Weil es ist wie so ein Krebsgeschwür. Also ich bin froh, dass ich keinen Krebs habe.
Ja, ja, ich auch.
Ja, aber weißt du, also ich habe ja diesen Vergleich bewusst gesetzt, um zu sagen, in dem Fall müsste man ja sagen, dass dass Juden Krebsgeschwüre werden. Also ne, es ist,
wenn so würden es die Nazis sehen, ja? Ja, genau.
Aber darum meine ich ja, es ist so dieses starke Statement seitens Tolkien, um zu sagen, es ist kein Verdienst, es ist nichts Gutes,
ja,
davon nichts in meinen Adern zu haben.
Ja.
Und dann aber auch gleich direkt mit dem nächsten Satz irgendwie zu sagen, wenn er davon ausgeht, dass das was schlecht, oder wenn er eine Erklärung abgibt, was er ja ohne Probleme könnte,
ja,
möchte er nicht seine Freunde vor den Kopf stoßen und ihm zu sagen, weil ich nicht das in meinem Blut habe, was ihr habt, bin ich etwas Besseres, als ihr es seid.
Was ja schon total blöd ist, es gibt kein jüdisches Blut.
Ja, ne? Aber
ja, ja.
Komm, die komplette Rassentheorie ist für den Arsch.
Ja, eben. Und das sagt er hier ja, ne? Und halt sehr deutlich. Also das finde ich halt auch so großartig, dass er das halt auch gleich so von Anfang an seine Meinung halt auch Stanley Unwin gegenüber so deutlich macht und sagt, das ist absoluter Scheiß. Ich möchte das nicht. Und es kommt jetzt gleich noch ein ganz wichtiger Satz. Aber wo er sagt, wenn es nicht anders geht oder keine Ahnung, wie auch immer das ausgeht, aber bitte, bitte halt mich da raus, tu das nirgendwo öffentlich irgendwo drucken, tu das nirgendwo hin. Ich möchte nicht, dass meine jüdischen Freunde, die mir sehr wichtig sind, die mir am Herzen liegen, die ich gern habe, die ich respektiere, ne, und so, die sollen nicht auch nur für eine Sekunde den Eindruck bekommen, dass ich das irgendwie gutheißen würde.
Ja.
So. Genau, ohne den nächsten Satz können wir eigentlich fast nicht weiterreden. Oder hast du noch was zu
Nee, alles gut.
Okay. Weil er ja eben dann den, wie soll ich sagen, ja, Unwin nochmal direkt anspricht oder wie sagt man?
Also adressiert.
Adressiert und es halt auch irgendwie in Unwins Hände legt, weil er sagt, ihr seid diejenigen, du bist derjenige, den das wirklich betrifft. Ich kann die Möglichkeit auf eine deutsche Übersetzung nicht ohne deine Zustimmung einfach komplett hier vom Tisch fegen. Na, das kann ich nicht alleine entscheiden. Im Prinzip sagt er das. Und deshalb hier anbei zwei mögliche Antworten. Such dir was aus. So, das sagt er eigentlich noch so im, also dieses such dir was aus, habe ich jetzt dazu gesagt, das ist eher so im Subtext.
Wobei er auch ganz klar sagt, mögliche Antwort.
Genau.
Also, ne, also wenn Alan und Unwin jetzt aus irgendwelchen Gründen gesagt hätten, nee, geht gar nicht, dann hätte Tolkien sich nicht traut, dann hätte gesagt, okay, dann lass uns doch mal reden.
Genau.
Aber ja, halt einfach ein absolut klares Statement seitens Tolkien zu dieser, und ich muss es einfach nochmal sagen, zu dieser Zitat, bösartigen und unwissenschaftlichen Rassenlehre, Zitat.
Ja, allein dieses Wort bösartig, ne, das ist so passend.
Ja, ich finde halt unwissenschaftlich auch
beides,
sehr schön.
Beides, ja, aber halt auch, dass das so unmenschlich auch einfach ist. Ich meine, damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Aber dass Tolkien zu einem Zeitpunkt, ne, er lebt nicht in Deutschland oder Österreich, er kriegt das nicht am eigenen Leib mit. Er kriegt nur das mit, was irgendwie nach England rüber schwappt aus diesen ganzen Nachrichten und Gesetzesänderungen und was sich da tut. Vielleicht hat er auch Kontakte, die ihn da irgendwie auf dem Laufenden halten, das weiß ich gerade nicht. Aber er begreift ganz früh, was es damit im Kern auf sich hat, was das bedeutet, was hier von den Menschen verlangt wird. Und das finde ich so spannend, weil wir lesen das ja alle mit unserem heutigen Wissensstand. Für uns ist völlig klar, dass sobald das Wort arisch auftaucht, gehen alle Alarmglocken los. Und für Tolkien ist das natürlich, der lebt ja in einer Realität, in der das erstarkt, in der das erst sich entwickelt, in der das hochkommt. Ich meine, das ist jetzt keine Erfindung von 1938, weißt du, aber dass er halt jetzt nicht sagt, ach komm, wir warten das mal ab und guck mal, wie sich das entwickelt. Und ich meine, der Premierminister zu dieser Zeit mit seiner Appeasement-Politik, der versucht, ne, diese Beschwichtigung und man muss verhandeln. Und man darf die jetzt nicht entzürnen, Und man darf da keinen Krieg anzetteln oder auch nur die Möglichkeit bieten. Das kriegt er ja auch alles mit über die Nachrichten. Und setzt sich hin und schreibt an Unwin, Alter, das geht gar nicht. Ich möchte das nicht. Ich finde das furchtbar. Ich finde das bösartig. Ich finde das unwissenschaftlich. Das geht so nicht. Trotzdem findet er, und das finde ich sehr anständig von ihm und sehr höflich, dass er nicht alleine als Autor darüber entscheiden kann, dem Verlag eine deutsche Übersetzung durch die Lappen gehen zu lassen.
Ja, aber er trotzdem so sein Standpunkt hat, dass ja. Aber ich unterschreibe das nicht.
Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit meiner Art irgendwie vereinbaren. Ja. Und ich meine, klar, natürlich ist es doch für einen Schriftsteller, der nicht damit gerechnet hat, irgendwie Schriftsteller zu werden oder also ne außerhalb von der akademischen Welt, ist es doch natürlich auch toll, dass es in eine andere Sprache übersetzt werden soll. Gerade für jemand sprachaffin wie Tolkien. Natürlich ist das ja auch etwas, denke ich mal, wo er auch Interesse dran gehabt haben wird, aber halt nicht zu diesen Bedingungen.
Ja.
Und das finde ich so stark. Und ich bin so froh, dass dieser Beibrief, der es ja im Grunde nur ist, dass der trotzdem auch mit abgedruckt wurde.
Ja.
Aber jetzt sind wir schon eigentlich fast wieder beim Fazit, obwohl wir noch in der Analyse sind.
Aber ich glaube, mit dem Brief sind wir durch.
Ja.
Dann lass uns doch einfach mal zu den Personen springen, damit wir gleich zum Fazit nachkommen.
Ja, okay, gut. Alles klar. Die erwähnten Personen. Erwähnte Personen gibt es nur eine, nämlich Stanley Unwin.
Und eine unbestimmte Menge an Menschen.
Genau, viele jüdische Freunde. Da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, weil ich mir schon gedacht habe, dass das ein Fass ohne Boden wird und ich da wahrscheinlich niemals ganz dahinter kommen werde, wer das alles ist. Weil wir halt nicht eine Liste haben von Freunden, die wir dann, oder so ein Freundesbuch oder so ein Poesiealbum, das wäre eigentlich sehr schön. Aber gut, die namentlich erwähnte Person ist Stanley Unwin, Verleger bei George Allen in Unwin. Erste Erwähnung in Brief Nummer 9. Wir kennen ihn inzwischen schon recht gut, würde ich behaupten. Und dann haben wir noch ein erwähntes Unternehmen, weil der Rütten und Löning Verlag ist ja keine Person. Und da hast du dich aber schon eingehend mit befasst und wirst in der nächsten Folge detailliert drauf eingehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Sehr schön, freue ich mich. Deshalb hier nur wirklich in der allerkürzesten Kürze. Der Rütten und Löning Verlag wurde eigentlich als literarische Anstalt J. Rütten 1844 in Frankfurt gegründet. 1857 erfolgte dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Umbenennung in Rütten und Löning. Er ist heute Teil der Aufbauverlag GmbH und Co. KG. Und in der Aufbaugruppe wird die Wortmarke Rütten und Löning inzwischen als Imprint fortgeführt. Und die erste Erwähnung, Brief 29, wo wir gerade sind.
Wunderbar.
Und die Firmengeschichte und so, darauf gehst du dann nächste Folge ein.
Jawohl.
Sehr cool.
Als alternative historische Einordnung. Weil da sind wir jetzt. Bei mir geht es los am 7. Juni.
Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Notizbuch auf einer Taste lag und deswegen hat sich hier komische Dinge getan. Bei mir geht's los in der historischen Einordnung 5. Juni. Ja, fand ich irgendwie spannend. Und zwar kommt der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud, zu diesem Zeitpunkt 82 Jahre alt und etwas gebrechlich, mit dem Orient Express in Paris an, nachdem er vor der Verfolgung durch die Nazis in seine Heimat Österreich geflohen war. Also er fährt von Wien nach Paris mit dem Orient Express und fährt dann von Paris weiter nach London, wo ihm Asyl gewährt wird.
Interessant. Und,
ja, fand ich auch. Also hat jetzt nicht viel mit Tolkien zu tun, aber spricht halt auch einfach für die Zeit und ist halt auch ein Name, den man kennt, ne? Bei mir geht's dann weiter am 9. Juni.
Gut, am 7. Juni, und dann mache ich danach nämlich auch gleich den 9., weil das passt, das gehört nicht zusammen. Weil am 7. Juni hat Tolkien und David Nicol Smith zusammen eine Prüfung von J.A.W. Bennett vom Merton College, und zwar ein Viva Voca, also eine mündliche Prüfung.
Ah, das hatten wir ganz am Anfang schon mal, oder?
Ja, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Folge.
Nee, das ist schon viel länger her. Das müsste ziemlich am Anfang vom Podcast gewesen sein, oder?
Nein.
Okay. Egal.
Und zwar zu seiner Dr. Phil-Dissertation The History of Old English and Old Norse Studies in England from the time of Sejanus till the end of the 18th century um 14:30 Uhr. in den Examination Schools.
Und da war Tolkien Prüfer oder Mitprüfer. Genau. Ah, das passt ja bei dem Thema.
Genau, also super. Tolkien und David Nicol Smith prüfen J.A.W. Bennett.
Ah, okay, cool.
Und am 9.
Ja.
Juni, darum nehme ich den jetzt einfach gleich mit, auch wenn du da was hast, unterzeichnen David Nicol Smith und Tolkien eben ihren Bericht, von Tolkien verfasst, über die Prüfung im von Bennett. Außerdem beginnen die Prüfungen der English Final Honor School.
Trimesterende, ha?
Ja.
Sehr cool.
Ich habe allerdings nicht rausgefunden, ob die Person jetzt bestanden hat, oh, oder an dich.
Naja, du könntest ja, wenn es ja eine Dissertation ist, eine Doktorarbeit, dann kannst du ja anhand des Namens sehr wahrscheinlich rausfinden, ob der einen Doktortitel hat. Wenn ja, und für dieses Fach, ich meine, er kann natürlich in was anderem dann promoviert haben, sollte es negativ ausgegangen sein, aber das ließe sich vielleicht über die Person irgendwie eruieren, falls sich das so brennend interessiert.
Also sagen wir mal so, ich habe zwar auf eine DOI-Nummer gefunden, aber da wird unter dem Titel Timothy Graham geschrieben und das passt also nicht ganz.
Was ist eine DOI-Nummer?
Die DOI-Nummer, die Nummer für veröffentlicht, also im Prinzip die ISBN für wissenschaftlichen.
Ja, okay, danke.
DOI.
Ja, okay, danke. Danke.
Ich nenne sie halt einfach immer nur die DOI-Nummer.
Okay, damit konnte ich gerade gar nichts anfangen. Vielen Dank. Okay. Dann mache ich mit dem 9. Juni weiter.
Ja, ja. Bei mir geht es weiter 10.
Ah, sehr gut. Bei mir am 16. Also dann kommst du danach wieder dran. Am 9. Juni wird in München die Hauptsynagoge von Nazis zerstört. Die Gemeinde, die jüdische Gemeinde in München, erhielt nur wenige Stunden Zeit, um das Gebäude zu räumen. Aber immerhin, muss man vermutlich sagen. Die Münchner Hauptsynagoge war die erste Synagoge deutschlandweit, die von den Nazis zerstört wurde. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast vor 3 Jahren. Ich fand das nochmal eine richtig tolle Erinnerung, als ich danach recherchiert habe. Im Juni 2023 nämlich tauchten die Trümmerteile von dieser Hauptsynagoge in der Isar auf.
Oh, nee, das ist nicht an mir vorbeigegangen.
Das war echt ein ziemlicher. Das ist ein ziemlicher Sensationsfund. Vielleicht ganz, ganz kurz. Ich finde es einfach so spannend. Da wurde an einem Wehr in der Isar, das Groß-Hesseloher Isar-Wehr, gab es da halt Bauarbeiten. Und im Zuge dieser Arbeiten wurden eben Teile der zerstörten Hauptsynagoge gefunden. Und die geborgenen Trümmer, die werden, soweit ich es rausgefunden habe und mitbekommen habe in der Museumswelt, werden die auch immer noch untersucht. Ja, da ist halt das Jüdische Museum in München beteiligt daran und die haben einen ziemlich coolen Blog und da ist das alles aufgeführt. Also fand ich total spannend.
Mit Sicherheit Link in den Shownotes.
Ja. Links. Plural.
Oha.
Genau. Dann darfst du wieder.
So, am 10. schreibt Stanley Unwin an Tolkien und er bedauert, dass Tolkien vermutlich kaum Zeit zum Schreiben von Geschichten finden wird. Er wird Elaine Griffiths wegen der Clark-Hall-Bandes schreiben.
Das ist auch so eine Neverending Beowulf-Story.
Ja, 16. sagtest du, ne?
16. ja.
Genau, ich bin am 17. wieder da.
Okay. Am 16. Juni 1938 greifen Hunderte von Zivilisten, angeführt von der SA, der Sturmabteilung, weiß nicht, ob man das erklären muss, greifen Juden an in Berlin und misshandeln diese und schreiben antisemitische Parolen auf Schaufenster. Also da geht's hauptsächlich um jüdische Einzelhändler, die da angegriffen werden. Aber halt eben heftig, dass sie halt eben von Zivilisten, also Hunderte von Zivilisten heißt es da irgendwie in einem Bericht. Ja, dann geht's bei mir weiter am 18. Bist du ja dann dazwischen.
Jawohl. Am 17. nimmt Tolkien mal wieder an Sitzungen teil.
Mhm.
Plural, und zwar einmal am der englischen Faculty Board, außerdem eine Sitzung am Pembroke College und voraussichtlich auch um 17.15 Uhr im Boardroom des Clarendon Building an einer Sitzung des Komitees für komparative Philologie teil.
Wow. Aber weißt du, was ich so schön finde, wenn du sowas sagst wie Clarendon Building oder halt, der, gut, die College ist eh, aber ach, ich spaziere da immer innerlich so durch Oxford. Ich finde das richtig schön.
Ja.
Ja.
Und am 18. endet dann offiziell das Trinity Full Term.
Ah, okay. Da sind dann die Prüfungen abgeschlossen und das Trimester geht zu Ende. Okay, cool.
So, ich bin dann am 21. wieder dran.
Da habe ich noch ein bisschen was dazwischen.
Das habe ich befürchtet.
Ja. 18. Juni tritt der sogenannte Führervorbehalt in Kraft, wenn man das so sagen kann. Mit diesem sichert sich Hitler den Erstzugriff auf beschlagnahmte Kunstwerke, also auch vor allem Raubkunst, für seine Kunstsammlung Sonderauftrag Linz, nennt er das. Der Sonderauftrag Linz muss man, glaube ich, kurz erläutern, was das ist, oder?
Ja.
Okay. Das ist im Prinzip eine informelle Organisation, die Hitler eingesetzt hat und die ihm direkt unterstellt ist und die den Auftrag hatte, vor allem Kunstwerke für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Führerstadt Linz, war ja geplant, zu sammeln und schon mal aufzubauen, diese Sammlung, für das geplante Führermuseum. Und nicht nur durch Beschlagnahme, sondern teilweise auch durch Ankauf sollte diese Sammlung halt entstehen und zusammengetragen werden. Aber hauptsächlich ist es halt eben durch Beschlagnahmung passiert. Und es ist halt dieser Führervorbehalt, bedeutet halt, dass egal was, egal wo, egal von wem beschlagnahmt wird, Hitler hat den Erstzugriff darauf, sonst niemand. Und erst wenn er das nicht haben möchte oder nicht brauchen kann für seine Sammlung oder es ihm nicht gefällt, dann darf irgendwer anders.
Wie bei der Hochzeit von Daenerys.
Ja, falscher Podcast.
Oh. Wo nur das, was das Brautpaar ablehnt am Essen, wird dann an den anderen Vater. Es tut mir leid, ich wollte wenigstens ein wenig Humor.
Danke. Grüße gehen raus.
In diesen traurigen Abschnitt der deutschen Geschichte.
Ja, Grüße gehen raus an die Gespräche von Westeros Podcastenden.
Wo wir gerade eben besagtes Kapitel besprochen haben.
Ja.
Wo wir auch immer versuchen, in jeder Folge, trotz Westeros Podcast, immer so eine Tolkien-Referenz unterzubringen. Das ist mal umgedreht. Okay. Weiter im Text.
19. Juni. Italien gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich.
Buh.
Ja, das wird nicht gut ausgegangen sein, alles. Aber gut, ist wie es ist. Ich fand es eine witzige Meldung zwischendurch, weil das halt einfach auch mal noch ein bisschen aus dem Thema Sport, ne?
Ja.
Aus der Sportredaktion. So, kommen wir wieder zurück in die Nachrichtenredaktion. Am 20. Juni klagt die Bundesgroßjury, falls man die so übersetzt hat, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, in New York, klagt 18 Personen an wegen Verschwörung zum Diebstahl von Militärgeheimnissen aus den Vereinigten Staaten. Und jetzt guckst du mich fragend an, warum haben wir jetzt eine Schlagzeile aus den USA hier drin? Weil darunter überwiegend Deutsche angeklagt wurden.
Okay.
Wegen Verschwörung zum Diebstahl von Militärgeheimnissen. Also hochbrisant 1938. Deswegen habe ich das mal mit aufgenommen. Ja, vielleicht war das aber auch eine Schlagzeile, die Tolkien in der Zeitung gelesen haben könnte. Damit kann man sich ja auch immer alles ganz gut. Nein, also es spricht einfach für die Zeit. Okay, weiter geht's bei mir am 23.
Gut, da habe ich wieder zwei Einträge. Bis dato am 21. Juni wieder am Pembroke College findet eine Gaudi statt, habe ich beim ersten Mal gelesen.
Eine Gaudi?
Genau, aber es schreibt sich G-A-U-D-Y.
Okay, Gaudi.
Ja.
Was ist das?
Dabei handelt es sich in diesem Kontext um ein festliches College-Essen, beziehungsweise eine Feier, wo im Prinzip meistens so ein Wiedersehen, Reunion für Alumni, Old Members stattfindet. Es gibt typischerweise Empfang, Drinks, Dinner in der großen Halle und Kleiderordnung ist im Regelfall Black Tie oder halt akademische Kleidung.
Oh, also eben doch eine Gaudi.
Ja, und zwar steht dann auch bei Skull und Hammond, dass die Master and Fellows bewirten Gäste in der Hall.
Oho. Also jetzt muss ich aber schon ein bisschen klugscheißern, weil vielleicht haben beide Wörter, das englische Gaudi und das, ich sag mal, bayerische Gaudi oder vielleicht auch österreichische, bin ich mir gerade gar nicht sicher, haben sicherlich den gleichen Wortstamm oder Ursprung, nämlich aus dem lateinischen Gaudium, was halt so eine Vergnüglichkeit oder ein Vergnügen oder auch, ich glaube, Freude kann man es wahrscheinlich auch übersetzen. Ich bin jetzt kein Lateinexperte, aber das wollte ich ganz kurz damit reinschmeißen.
Ja, aber eigentlich würde es mit knallig übersetzt werden, aktuell aus dem Englischen.
Mit was?
Knallig.
Knallig?
Ja.
Cooles. Knallig ist ein tolles Wort. Ich werde das versuchen, in meinen Sprachgebrauch mit aufzunehmen. Danke dafür.
Bitte. Und am nächsten Tag ist er abends nach Hause getalkt und am nächsten Tag hat er sich wieder auf den Weg zurückgegeben, um an der nächsten Sitzung im Pembroke College teilzunehmen.
Oh, was war das für eine Sitzung?
Irgendeine,
okay. Ist nicht weiter überliefert, weil keine Erinnerung mehr daran.
So, 29. Juni bei mir wieder.
Oha, da habe ich noch ein bisschen was. Zum Beispiel, am 23. Juni verfügt Hermann Göring, dass ab dem 1. Juli alle deutschen Männer und Frauen jeden Berufs und Gewerbes zum Dienst für den Staat eingezogen werden können. Und zwar, wenn ich das richtig verstehe, zu jeglicher Zeit. Also schon mal Kriegsvorbereitung hier in dem Falle. Dienst für den Staat kann natürlich alles Mögliche heißen. Das muss nicht unbedingt Militärdienst heißen. Ne? Vielleicht nur kurz zur Vervollständigung. Am 24. Juni schauen wir nach England. Da startet die Royal Air Force eine neue Rekrutierungskampagne und erhält allein am ersten Tag 1000 Anfragen für Freiwillige, die zur Royal Air Force möchten. Fand ich auch einen interessanten Zeitschnitt einfach. Ja, und wir wissen ja, wer später dann von Tolkiens Kindern bei der Royal Air Force dienen wird. Das ist auch schon mal ganz, ganz spannend. Am 25. Juni wird der Dichter Douglas Hyde erster Präsident von Irland. Wir erinnern uns ja, in den letzten Folgen hatten wir ja immer mal wieder diese ganzen Referendumsgeschichten und so weiter. Genau, er wird jetzt erster Präsident. Alle politischen Parteien haben sich auf ihn geeinigt. Was ja jetzt auch nicht unbedingt oft vorkommt. Und gleichen Tag droht die spanische Regierung mit der Bombardierung italienisch dominierter Städte auf den Balearen als Vergeltung für italienische Bombenangriffe auf Zivilisten im spanischen Bürgerkrieg. Und Italien reagiert darauf mit Drohungen, spanische republikanische Städte von der Landkarte zu tilgen.
Ja, das ist
hart.
Ultima Ratio.
Absolut. Dann weiter geht's bei mir am 29.
Ja, mach mal noch.
Okay. Am 29. Juni werden 40.000 österreichische Juden und Ehepartner von Juden aus ihren Arbeitsverhältnissen in der Privatwirtschaft entlassen.
Oh.
Die Lage spitzt sich zu.
Ja, ich habe etwas und ich hoffe, du sitzt, hältst dich fest.
Ja.
Am 29. Juni, nein, Tolkien schreibt keinen Brief.
Oh nein.
Er bekommt einen von C.A. Firth, von George Allen and Unwin. Und er schreibt an Tolkien, dass Elaine Griffiths darum gebeten hat, aus ihrem Vertrag entlassen zu werden bezüglich der Clark Hall Beowulf Edition.
Autsch.
Firth bittet also Tolkien nun, einen Studenten vorzuschlagen, der die Arbeit zu Ende führt.
Ei. Was also, ein Krimi.
Also Elaine Griffiths hat dann echt über den Kaffee auf. Und hat gesagt, ey, macht euren Scheiß doch alleine.
Die ist jetzt raus. Oh Mann, die arme Elaine. Ich meine, ihr haben was ja auch mit zu verdanken, dass es den Hobbit gibt.
Ja,
und
ja.
Dass wir hier
das
sitzen.
Das galt ja jetzt auch nicht.
Nee, aber ich finde einfach, die Situation ist halt so, oh Mann, die arme, ey.
Ja. Außerdem sagte die University of St. Andrews etwas.
Ja klar, da kennen wir ja auch jemanden. Grüße gehen raus.
An?
Sophie studiert in St. Andrews.
Und zwar empfiehlt die Faculty of Arts, Tolkien einzuladen, die Andrew Long Lectures im Jahre 1941 zu halten.
Das wird noch sehr, sehr, sehr cool. Darf ich spoilern?
Nein.
Nein.
Tatsächlich wird Tolkien stattdessen gebeten, die Vorlesung von 1939 zu halten, da die ursprünglich nominierten Personen für 1939 und 1940 die Ehre abgelehnt hat.
Und wird er das noch gefragt werden oder wird er das jetzt in diesem Brief gefragt? Weil
es ist kein Brief, es ist der Tag, also am 29. Juni an the University of St. Andrews wird entschieden, Tolkien diese Ehre teilwerden zu lassen.
Für das kommende Jahr?
Nee, eigentlich erstmal für 41, also für in drei
die
Jahren.
Die planen so weit im Voraus, wie krass, okay, cool.
Mussten es dann, also tatsächlich, das ist dann so der Einschub, schon mal das Foreshadowing.
Aha.
Tatsächlich wird er gebeten, danach 39 und 40 zu halten, weil die Person für 39 und 40 abgesagt hat.
Ah, okay. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird sehr cool.
Dann habe ich bis zum 21. Juli tatsächlich nichts.
What? Was hat Tolkien denn gemacht? Hat er da gepennt oder was? Keine Briefe geschrieben? Ich bin enttäuscht, so geht das nicht. Jetzt müssen wir uns hier allein auf die Weltgeschichte verlassen. Ei, ei, ei.
Kurz und bündig.
Ja, ich versuch's. Am 1. Juli wird in der Nähe der Wolfsburg eine neue Stadt mit Namen Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben gegründet, das spätere Wolfsburg, wie wir es heute kennen. Am selben Tag verlieren in Deutschland jüdische Schulen ihren Steuerbefreiungsstatus. Am 3. Juli, was Schönes, Grüße gehen raus an alle meine Freunde aus Hannover, denn Hannover 96 wird zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Das konnte ich mir nicht verkneifen.
Da kommt so ein bisschen Lokalpatriotismus
ein
durch.
Ein bisschen, ja, ganz kleines bisschen. Okay, aber jetzt werden wir leider wieder ernst, denn vom 6. bis zum 15. Juli findet in Evian in Frankreich eine Konferenz statt. Und bei dieser Konferenz treffen sich die Vertreter von 32 Nationen auf Initiative des amerikanischen Präsidenten, zu dieser Zeit Franklin D. Roosevelt, um die Möglichkeiten der Auswanderung von jüdischen Menschen aus Deutschland und dem angeschlossenen Österreich zu verbessern. Und außer Costa Rica und der Dominikanischen Republik weigern sich alle Teilnehmerstaaten, mehr jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Und letztlich ist das einzige konkrete Ergebnis dieser Konferenz die Gründung des Intergovernmental Committee on Refugees, die das halt einfach irgendwie organisieren soll. Aber wirklich drauf committen tut sich davon halt von diesen 32 Nationen halt, also nur zwei.
Okay.
Am 7. Juli, da clashen jetzt meine beiden Welten, nämlich meine Tolkien-Leidenschaft und meine Anstellung in einem Kunstmuseum für expressionistische Kunst. Nämlich am 7. Juli 1938 startet in London die Ausstellung 20th Century German Art mit in Deutschland als entartet verbotenen Kunstwerken. In 1937, das hatten wir auch bei einer der Briefefolgen, wurde ja dieses Gesetz erlassen, was entartete Kunst ist und dass die als entartet gelten darf und so weiter und dass die zerstört wird und bla bla. Und dann gab es ja diese erste große deutsche Kunstausstellung in München, wo dann ja auch entartete Kunst dann ausgestellt wurde, ne? So, und das ist jetzt im Prinzip die Reaktion auf diese Entartung von Kunst. Ich meine, was für ein Ding. Und man kann das Ganze, was da jetzt in London passiert, tatsächlich als Protestausstellung auch werten. In dieser Ausstellung waren Gemälde unter anderem von heute wirklich großen Namen, Max Beckmann, Paul Klee, Paula Modersohn-Becker, Wassily Kandinsky, Franz Marc und ganz vielen anderen. Insgesamt mehr als 270 Meisterwerke der deutschen Moderne. Und es war nicht nur die erste Retrospektive, also Ausstellung moderner deutscher Kunst in Großbritannien, sondern halt eben auch die wichtigste internationale Antwort auf diese Propaganda-Ausstellung Entartete Kunst von 37. Das Tolle, ich habe sie leider nicht gesehen, aber zum 80. Jubiläum, jetzt kommt hier noch ein bisschen Extrawissen, zum 80. Jubiläum dieser Ausstellung gab es 2018 in der Liebermann-Villa in Berlin eine Ausstellung, die versucht hat, diese Ausstellung von 38 zu rekonstruieren. Und es ist der Liebermann-Villa gelungen, 30 Originalausstellungsstücke dieser Londoner Ausstellung zu zeigen. Vieles ist halt einfach zerstört worden, weil es eben als entartet gegolten hat. Und es muss eine richtig tolle Ausstellung gewesen sein. Lässt mein Herz höher schlagen. Fand ich toll. Am 10. Juli, unmittelbar als Reaktion auf diese Ausstellung in London, eröffnet Hitler die zweite große deutsche Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst in München mit einer Rede, in der er die Londoner Ausstellung verbotener deutscher Kunst attackiert und moderne Künstler als kulturelle Neandertaler bezeichnet. Also es hat ihm alles überhaupt nicht gepasst. Am selben Tag umrundet der flugbegeisterte Howard Hughes in einer Lockheed 14 mit seinen Begleitern in 91 Stunden die Erde. Das ist bis dahin die schnellste Weltumrundung, die es bis dahin gab bei seinem
Weltrekord. Davor waren es 80 Tage.
In 80 Tagen um die Welt. Ach ja. Am 14. Juli wird in Italien das Manifest der Rasse veröffentlicht. Benito Mussolini erklärt die Italiener zu Arien und zu den Nicht-Europäern überlegen, also die Italiener. Und das Ganze wird als Gründungsdokument des faschistischen Staatsantisemitismus in Italien angesehen. Am 19. Juli machen der britische König George VI. Und seine Frau Königin Elizabeth einen Paris-Urlaub. Sie besuchen Paris und werden dort ganz begeistert empfangen, unter viel Jubel und Applaus. Und dann habe ich noch was für den 23. Juli und weiß gerade nicht mehr, für was du, war das der 21.?
Ich hätte am 21. und am 22. hätte ich etwas. Und zwar schreibt am 21. Juli Tolkien ein Empfehlungsschreiben für seinen früheren B-Lit-Studenten A.F. Colborne. B.Lit steht hier im Bachelor of Letters und ist also im Prinzip der Bachelor für
Literatur.
Ja, Literatur, Geisteswissenschaften.
Ja.
Wurde seinerzeit oder wurde dann im Zuge der Reform zu M.Lit für Master. Der Bachelor wurde abgeschafft und es wurde dann zu Master umbenannt. 22. Juli kommen wir endlich zum Grund des heutigen Briefes.
Oh.
Denn der Rütten und Löning Verlag in Potsdam, der an einer Veröffentlichung einer deutschen Übersetzung von The Hobbit interessiert ist, schreibt an Tolkien, man fragt, ob er arischer Herkunft sei, womit gemeint ist, nicht jüdischer Abstammung.
Also das heißt, aber dass die den Brief schicken sie ja an den Verlag, oder? Weil Tolkien also, kriegt ja von Unwin dieses Schreiben oder adressieren sie das, weißt du das? Zufällig?
Nein, also Scull und Hammond sagen, dass dieser Brief direkt an Tolkien geht.
Oh, spannend. Okay. Naja, gut, ich vergesse immer mal wieder, dass es in der Zeit ja völlig üblich war, seinen Namen, seine Adresse und alles im Telefonbuch stehen zu haben. Man das halt relativ leicht rausgefunden haben wird. Gut, dann habe ich meinen letzten Eintrag für heute, nämlich den 23. Juli, an dem in Deutschland Juden aufgefordert werden, sich bis zum 31. Dezember 38 bei der Polizei zu melden, um spezielle Ausweise zu erhalten, die für alle Behördengänge erforderlich werden.
Oha. Ich hätte theoretisch, hatte ich am Anfang gesagt, für den 24. noch etwas.
Ja.
Aber das würde den Brief 31 einfach vorweggreifen.
Ja. Der ja auf den 24. datiert ist, oder?
Ja.
Also wir sind jetzt am 25. mit Brief 29 und 30 und 31 ist dann im Prinzip davor.
Ja.
Okay, interessant.
Und da wir uns aber eher entschieden haben, nach der Reihenfolge der Briefe zu gehen, auch um es einfacher zu halten.
Also der Briefnummerierung, oder?
Genau, der
ja,
Brief,
ja, genau.
Das ist die Briefe. Die Briefe sind so nummeriert und hier drin das Datum. Ja. Manchmal steht ja auch gar kein Datum drin.
Das stimmt, ja. Mhm.
Überspringe ich den und damit wir aber trotzdem mit etwas Interessantem noch so einen kleinen Sneak Peek, Sneak Peek ist der falsche Begriff, aber noch so eine kleine Aufklärungsarbeit haben. Live-Recherche während einer Podcast-Aufnahme ist ja das neue, das neue Googlen.
Ja.
Jack Arthur Wallet Bennett, Dr. da Phil.
Ja.
Hat also nicht nur seine schriftliche Dissertation bestanden, sondern auch seine mündliche Dissertation.
Ach, das ist der von vorhin.
Das ist der von vorhin.
Ich dachte gerade, warum guckst du mich so erwartungsvoll an? Muss ich den kennen?
Ja, wir haben vor 15 Minuten lang und ausführlich drüber gesprochen.
Aber hast du nicht gehört, was in der Zwischenzeit alles passiert ist? Hör mal.
Auch wenn er keine der erwähnten Personen ist, würde ich trotzdem einfach ein paar Fakten mitgeben, was sehr interessant ist. Und zwar ist er in Auckland, Neuseeland 1991 geboren. Ist dann vermutlich am 29. Januar 81 in Los Angeles, Kalifornien gestorben, hat wie gesagt am Merton College abgeschlossen, ist während des Zweiten Weltkriegs British Information Service in New York tätig, in dieser Behörde. Und nach seiner Rückkehr wurde er 1947 zunächst Fellow und Tutor am Magdalen College. Hier war er ein Kollege des Schriftstellers C.S. Lewis,
ach,
mit dem er zeitweise in der Vereinigung der Inklings zusammentraf.
Oh, wie cool.
Weil ich fand es einfach so schön, wie sich so der Bogen schloss. Also wir hatten hier jetzt einfach 1938 hat er seine Dissertation mündlich verteidigt. Tolkien und sein Kollege haben das entsprechend für gut genug befunden, dass er jetzt Dr. Phil ist.
Das ist cool.
Und das wollte ich jetzt halt einfach nur noch mal so als Schmankerl. Wie gesagt, wir nehmen ihn nicht unter den erwähnten Personen auf, aber es musste ja einen Grund haben, warum Christina Scull und Wayne Hammond in ihrem Lexikon oder Nachschlagewerk das so explizit rausgenommen haben, weil Tolkien mit mehr als eine Person in einer mündlichen Prüfung gehabt haben.
Genau. Das habe ich mich nämlich vorhin dann auch schon gewundert. Dachte ich, naja gut, nur weil ich jetzt den Namen nicht kenne, das muss ja gar nichts heißen. Wer weiß, was aus dem noch alles werden wird oder vielleicht schon geworden ist oder so.
Er ist so erfolgreich, weil er auch einige Ehrungen hat, dass er einen eigenen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag hat.
Oh.
Und wie immer findet ihr hier natürlich auch den Link in den Shownotes.
Sehr, sehr cool.
Gut, Frau Röttinger.
Herr Eckrich.
Dann sind wir, glaube ich, soweit durch mit der historischen Einordnung.
Ja.
Und kommen wir zum Fazit.
Ja, eigentlich hatten wir das ja vorhin schon. Okay, wie ist dein Fazit zum Brief?
Ich habe beim letzten Mal angefangen.
Okay. Ich finde, wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass es dieser Brief geschafft hat in die Ausgabe. Man hätte auch sehr leicht, wenn man eh schon rumkürzen muss, sagen können, okay, Brief 30 ist völlig ausreichend, weil da steht alles Relevante drin. Aber ich finde, es macht halt einfach einen Unterschied, ob du demjenigen direkt antwortest, der etwas von dir irgendwie haben möchte, oder ob du über diese Person oder diesen Umstand mit jemand anderem sprichst. Weil in diesem über etwas sprechen spricht man manchmal ja offener über die eigenen Gefühle und Gedanken. Und ich habe den Eindruck, dass das hier halt eben auch so ist, auch wenn Brief 30 gut gesalzen ist. Aber ich habe halt so den Eindruck, dass wir hier Tolkien, ich habe so den Eindruck, bei diesem Brief versucht sich irgendwie noch so ein bisschen, ja, ein Stück weit irgendwie zusammenzureißen und so nochmal kurz durchatmen. Aber eigentlich regt er sich tierisch drüber auf, möchte trotzdem Unwin die Möglichkeit geben, diese deutsche Übersetzung zu bekommen, sollte es, ne, also dass die da halt auch mitsprechen können, was ich ziemlich cool von ihm finde. Aber ich lese so eine unterdrückte Wut irgendwie aus diesem Brief raus. Du guckst gerade sehr skeptisch.
Ja, ich lass dich einfach mal reden. Jeder soll seinen Grab selbst schaufeln dürfen.
Um Gottes Willen. Also, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert von mir, aber ich habe schon, also ich weiß nicht, ich lese den Brief 39 schon nochmal mit einem ganz anderen Ton als Brief 30, Brief 29, Entschuldigung, als Brief 30. Das können wir aber erst abschließend besprechen, wenn wir Brief 30 besprochen haben, weil wir machen jetzt hier eh schon genug Foreshadowing für keine Ahnung wie viel. Aber mir macht dieser Brief enormen Spaß im Sinne von, ich finde ihn einfach großartig. Ich finde es toll, dass wir Tolkien hier auch so unverblümt erleben. Und trotzdem habe ich den Eindruck, der könnte noch ganz anders. Also ich habe wirklich so das Gefühl, der hält sich da noch irgendwie so ein bisschen zurück oder versucht höflich zu sein oder diplomatisch oder weiß ich nicht. Dein Eindruck ist ein anderer?
Teilweise. Vor allem gehen in meinem Kopf schon wieder 30 Trillionen Sachen gleichzeitig. Weil ich mir auch überlegt habe, wenn Clett Cotter die Neuausgabe der Briefe mal übersetzt, muss das eigentlich in Begleitung eines Handbuches geschehen. Weil, was du gerade gesagt hast, ich finde es immens wichtig zu wissen, dass nicht Allen and Unwin sich an Tolkien wendet,
ja,
sondern dass Rütten und Löning sich an Tolkien gewendet haben.
Ja, ja.
Weil das, was du gerade gesagt hast, ich habe dann vom Anfang an auch so verstanden, dass Allen and Unwin, ja, in diesen Brief schicken, so hier, guck mal, was sagst du dazu?
Das dachte ich auch, ja.
Und das ist es so, dann ist es schon vorgefiltert, dann ist da vielleicht ja noch eine Einordnung drin und noch so der Hinweis so, ja, wir würden aber wirklich ganz gerne irgendwie in Deutschland übersetzen. Kannst du dir das nicht vorstellen? Auch so, um Gottes Willen, ich will so gar nichts. Das heißt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass Rütten und Löning Tolkien direkt angeschrieben hätten.
Ja, ich auch nicht.
Was aber, wenn ich einfach jetzt mal den Recherchen so vertraue, wie ich sie gemacht habe,
ja,
auch das Nicht-Vorhandensein eines Hinweises, eines Briefes von Allen and Unwin zu diesem Thema, sondern nur der Eintrag, und es sind nun mal Christina Scull und Ben Hammond, sind nun mal die Experten,
ja,
auf Gottes Erden, auf dieser Welt, wenn es um Tolkiens Lebenslauf geht. Ich, ja, glaube, die haben jeden Kassenzettel, jeden Einkaufszettel umgedreht, ob sie irgendwo Hinweise finden.
Ja.
So, da steht ja drin, dass Tolkien den Brief von bekommen hat und dann rückt es diesen Brief ein wenig in ein anderes Licht. Nicht inhaltlich,
ja, ja,
sondern jetzt verstehe ich auch mehr und darum habe ich gerade so ein bisschen gegrübelt, weil ich fand das keine unterdrückte Wut. Ich fand das wirklich, es war sehr offen. So, ey, guckt mal, was die von uns haben wollen. Trotzdem, ja, und da stimme ich dir recht, finde ich es grandios, dass Tolkien sagt, aber ich möchte, ne, ich verdiene da ja auch dran.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht sagen, machen wir nicht, sondern ihr habt da auch noch was mitzureden. Aber er regt sich da nicht hinter vorgehaltener Hand auf, sondern er ist empört.
Mhm, das stimmt, ja.
Und das war mein Unterschied, wo ich sage, so, es ist nicht so dieses Unterdrückt, sondern er ist empört.
Ja.
Sagt, guck mal, was die Schweine mir schicken. Also ich verstehe es nicht. Ich mache euch mal zwei Briefe fertig.
Ja.
Damit ihr auch gleich antworten könnt.
Mhm.
Als Verlag. Vielleicht auch, damit ihr mir hinweist, kümmert ihr euch bitte um Weiteres. Ihr kennt meine Position.
Ja, das kann sein.
Dadurch, dass ja auch Brief 30 ja nur in Auszügen, in Anführungszeichen, da ist, wir wissen ja nicht, was ein Anwender noch mitgeschickt hat.
Ja.
Kann ja sein, dass diese Auslassung in Brief 30 sind so, ey, bitte reden Sie nur noch mit meinem Anwalt.
Ja. Und da wissen wir ja auch nicht, was jetzt genau nach Deutschland geschickt wurde.
Darum,
ja.
Genau, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Darum finde ich es auch hier wieder so immens wichtig, damit meinte ich, es muss ein Handbuch rein, weil du kannst ja jetzt nicht reinschreiben.
Ja.
Du kannst ja jetzt nicht die englische Ausgabe nehmen und von dem, was Carpenter und Christopher gesagt hat, in der Übersetzung mehr hinzufügen, was im Englischen fehlt. Aber da brauchst du eigentlich bei fast jedem Brief.
Ja.
Braucht's doch mal so eine ganz grobe Einordnung. Ja. Wenn, was sie nicht gemacht hat. Weil ich finde das wichtig, weil ich diesen Brief jetzt einfach aus einem etwas anderen Licht, einer etwas anderen Perspektive betrachte. Und ich da jetzt auch, ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, ein wenig mehr Empörung mit dem Wissen.
Ja, die Tolkien wenden sich direkt, ne?
Ja.
Ja, also ich meine, man kann natürlich auch diesen Satz, Tolkien erhält den Brief von Rütten und Löning, auch so interpretieren kann, er erhält ihn durch Zusendung von Anwin. Aber das war ja in der Vergangenheit auch schon öfters mal der Fall, dass Anwin irgendwas mitgeschickt hat, zum Beispiel aus den USA oder so. Und dann ist er auch bei Skull and Hammond drin gestanden, erhält einen Brief von Alan und Anwin, beigefügt, bla bla bla.
Und wenn sich jetzt die Leute fragen, Eckrich, du hast gesagt, du hast dich vorbereitet, du bist für die Einordnung zuständig. Wieso ist dir das nicht am Anfang aufgefallen?
Ja.
Weil, und hier kommen wir wieder zur Grundproblematik der Werke, die Briefe, wenn man sie nur liest und aber sich nicht darüber austauscht, fehlen manchmal gewisse Blickwinkel.
Ja, stimmt.
Und natürlich habe ich ja, ich meine, ich bin bei mein Englisch ist weiß Gott nicht so gut, dass ich mir jetzt Skull und Hammond hinlegen könnte und alles simultan übersetzen, während ich es querlese. Ab und zu recherchiere ich auch mal. Und ich habe das gelesen, aber ich habe in dem Moment, in der Vorbereitung, wenn du 30, 40 Termine hast, jetzt nicht so viel, ich glaube irgendwie so zwischen 10 und 20, wo du dann halt auswählen musst, was ist jetzt relevant, was ist nicht relevant,
ja,
dass mir da diese Information einfach tatsächlich durchgerutscht ist.
Ja.
Im Sinne von, Moment mal.
Genau, weil du liest das halt, ja klar, kriegt den Brief von Rütten und Löning, wissen wir, ne? Weil den bearbeiten wir ja gerade, die Antwort dafür.
Genau, dann ist so dieser Filter im Kopf, ja. Natürlich, wir reden noch drüber. Aber da fehlte so, dass es Klick gemacht. Manchmal passiert das, manchmal rutscht es mir durch.
Mhm.
Wir hatten ja auch schon einen Brief, wo ich gesagt habe, ja Moment, ich komme gleich oder ich spoiler mal eben aus der Einordnung. Das mussten wir nämlich so einordnen. Ja, deshalb passiert es manchmal, dass man so im Fazit dann feststellt, wenn man so alle Infos hat, wenn wir beide unsere Blickwinkel auf diesen Brief thematisiert haben.
Ja.
Wenn wir die gesellschaftliche und geschichtlichen Kontext als auch Tolkiens Leben alles zusammen auf dem Tisch haben, man sich dann nochmal hinsetzt oder davor stellt und einfach nochmal von oben auf alles betrachtet, dass sich dann auf einmal Verbindungen ziehen lassen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Dieser berühmte Schritt zurückgehen.
Genau.
Und nochmal einen Blick auf alles werfen.
Ja. Und wie schön ist das denn bitte, dass es halt immer noch so Aha-Momente gibt? Egal wie gut man sich vorbereitet und wie viel Zeit man investiert, das ist trotzdem immer noch so unvorbereitete, oh, warte mal, Momente halt in der Aufnahme gibt. Das finde ich total schön.
Darum hassen wir es ja auch, wenn eine Aufnahme mal nicht funktioniert hat, weil wir dieses euch hier mitnehmen und oh mein Gott, wir haben es rausgefunden.
Ja.
Und das ist dann ja...
Charles Firth, ich meine, ich bitte dich.
Aber apropos mitnehmen, Anni, was nehmen wir denn aus diesem Brief mit?
Oh, wir nehmen aus diesem Brief mit, Tolkien ist extrem empört über die über die Anfrage nach seiner eventuell arischen oder nicht arischen Abstammung. Er möchte das nicht. Er ist aber höflich oder anständig genug, das seinem Verlag zu schicken und zu sagen, hier, ich kann nicht allein darüber entscheiden, ob wir eine deutsche Übersetzung sausen lassen. Wir nehmen mit, dass die mal wieder die historische Einordnung globalgeschichtlich gesehen und Tolkien familiär persönlich gesehen einen großen Impact auch darauf haben können, wie wir diesen Brief betrachten. Und dass es auch nach 51 Folgen Tolkiens Briefe immer noch tolle Aha-Momente gibt und es wird sicherlich nicht der letzte gewesen sein.
Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen.
Sehr schön.
Ich glaube, auf den nächsten Brief muss ich mich gar nicht groß vorbereiten, im Sinne von der nächste Brief, wir haben jetzt schon so viel über ihn gesprochen. Mm. Es ist im Prinzip einer der beiden beigelegten Briefe, die Tolkien mit diesem Brief mitgeschickt hat an Allen and Unwin. Brief 30 im Buch Tolkiens Briefe, ebenfalls 25. Juli, Northmore Road, so steht's zumindest auf den Brief drauf. Mhm. Und du hast aus einem deiner Lieblingsbriefe doch mit Sicherheit einen Spoiler mitgebracht. Oder ein Foreshadowing oder
den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ah, ich brauche eben kurz deine Ausgabe, bitte. Weil wir spoilern ja auf Deutsch. Vielen Dank. Und zwar habe ich einen Spoiler mitgebracht, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet bei diesem Brief.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil ich die richtig geilen Sachen nicht spoilern möchte. Tada! Ah. Ist aber auch gut. Zitat. Leider ist mir nicht deutlich, was Sie mit arisch meinen. Zitat Ende. Den fand ich schon auch gut. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
Ich weiß ja nicht, Digga.
Aber weißt du, die ganzen Mithril-Zitate möchte ich einfach hier noch nicht vorwegnehmen.
Aber dafür ist genau dieser Punkt. Man muss, also der hat so viele Mithril-Punkte, dass man ruhig einen hätte.
Aber das ist doch richtig geil. Wieso würde er nicht wissen, was damit gemeint sein könnte? Sorry, aber da die Spoiler dieses Mal mir zugefallen sind, habe ich das so entschieden. Und da wir nicht Autor und Verlag sind, tja, Mai, habe ich das jetzt einfach eigenmächtig entschieden.
Wenn ihr euch wundert, warum da jetzt auf einmal etwas ein anderes Zitat von mir gesprochen drüber lag.
Oh, das machst du nicht.
Ja, wir sagen auf jeden Fall, sage ich zu dir, vielen lieben Dank, Anni.
Vielen lieben Dank, Tobias.
Sondern ich danke auch unseren Steady-Unterstützenden, die langsam, aber beharrlich wachsen. Da ist noch Platz nach oben. 28 Leute unterstützen uns bereits. Dafür ganz, 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 ganz vielen Dank. Ich glaube, wir hatten es erwähnt oder wir wollten es noch halb erwähnen oder zumindest in der Feedback-Folge. Da müssen wir uns auch mal überlegen.
Ja.
Ich schiebe mir jetzt permanent vor uns her, jetzt zu sagen, was wir da ein bisschen mehr machen wollen.
Ja, auf
jeden Fall. Und warum Steady halt auch wichtig ist und was das mit Anni zu tun hat. Und der wöchentlichen Veröffentlichung, Zwinkerzwonker.
Zwinkerzwonker, genau.
Auf jeden Fall sagen wir vielen, vielen Dank an Maren, Monika, Franz, Kiki, Tammy, Sebastian, Lukas und May, sowie natürlich allen Personen, die nicht namentlich genannt werden wollen. Da gibt es nämlich auch einige. Mhm. Und allen, die uns auch so unterstützen in einem Tier oder per Dauerüberweisung, und wir sie hier jetzt nicht namentlich nennen können. Euch allen ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Es hilft ungemein, nicht nur Tools zu schaffen, sondern auch zu schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwann, aber das kommt dann in einer anderen Folge.
Oh, das ist echt eine Folge des Foreshadowings.
Ja.
Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, also auch ich möchte mich wie immer ganz herzlich bedanken an dieser Stelle. Das macht uns einfach Mut, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nicht nur die Unterstützung in diesem Sinne, sondern auch die Unterstützung in Form von Feedback, von Kritik, von Anregungen, von Nachfragen. Das ist einfach etwas, wo wir merken, es wird nicht nur geredet von uns, sondern es wird auch gehört von euch. Und das ist etwas, das kann man überhaupt gar nicht so richtig in Worte fassen, was uns das bedeutet, weil das einfach etwas ist, davon lebt das Ganze. Ne? Wenn wir das jetzt einfach nur ins Nirvana plaudern würden, könnten wir natürlich auch machen, hätten wir sicherlich auch irgendwie Spaß dran, aber niemals so viel Freude daran und so viel Mehrwert, wie wir es halt so haben mit euch als Community. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für all euer Feedback. schickt uns gerne, vor allem jetzt auch zu der Debatte in dieser Folge, eure Rückmeldung. Da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Entweder per E-Mail an feedback@tolkiens-briefe.de, im Discord auenland.chat oder ansonsten auch gerne natürlich per Post, wie auch immer, findet ihr die Adresse in den Shownotes bei uns auf der Website.
Und schreibt uns auch gerne, was ihr von der Veranstaltung bei der Deutschen Nationalbibliothek gehalten habt. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, schaut mal bei Auenland TV auf den YouTube-Kanal. Da könnt ihr euch die Folge nämlich doch mal in Gänze angucken.
Das ist so wild, dass wir aufnehmen, bevor es veröffentlicht wird. Was absolut logisch ist, dieser Satz ist, der ergibt gerade in meinem Kopf keinen Sinn, aber der ist logisch. Klar, wir können nicht veröffentlichen, bevor wir aufgenommen haben. Aber du verstehst, was ich meine, oder?
Ich verstehe dein Problem nicht.
Ich habe so ein Zeitparadox-Problem. Ja.
Die Veranstaltung wird nächste Woche Dienstag stattfinden. Die Folge wird aber erst in der Woche drauf am Mittwoch erscheinen.
Also wird die Veranstaltung stattgefunden haben, aber noch hat sie in unserer Zeitlinie nicht stattgefunden. Grüße gehen raus an alle Hovians da draußen.
So, und damit Annis Kopf jetzt nicht anfängt zu rauchen, machen wir einfach mal den Deckel drauf für heute. Auch dieser kurze Brief hat über eine Stunde benötigt. Eieiei. Aber es war jede Minute wert.
Ja, danke, dass du das sagst. Das finde ich sehr schön.
In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank und euch da draußen eine gute Zeit.
Und schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.